Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Philipp.
Hallo Daniel.
Philipp, du erinnerst dich doch, dass ich dich kürzlich dazu gezwungen habe, mit mir zu einem Baseballspiel zu gehen.
Was heißt gezwungen? Es war mir eine große Freude, das zu machen. Ich habe da Cheeseburger gegessen, es war sehr lecker.
Bier und Burger haben wir gemacht.
Ja, vor allem du hast den bezahlt, ich habe dir bis heute das Geld nicht dafür gegeben, fällt mir gerade so auf.
Oh, das...
Kriegst einen Cheeseburger darüber, zurück bei Gelegenheit.
Darüber reden wir noch. Dazu kommen wir noch.
Mit Zinsen. Ein Nugget.
Aber nein, heute soll es weder um Bier noch um Burger gehen, aber dafür umso mehr um Baseball.
Okay.
Wie gesagt, wir waren bei diesem einen Baseballspiel, was wir uns angeschaut haben, einfach dazu, damit wir uns ein bisschen vertrauter mit Baseball machen können, weil weder du noch ich haben Baseball-Erfahrung.
Ja, außer von der Wii natürlich.
Aber das reicht nicht. Deswegen hat uns das schon ganz schön geholfen, so ein bisschen zu gucken, wie die Bälle geschlagen werden.
Ja, ist richtig.
Aber wie so oft gehen wir heute wieder in die USA und zwar nach Pennsylvania in die Stadt Bradford.
Bradford, okay. Kenne ich, gibt es auch in England, glaube ich, da kenne ich das.
Ich glaube, Bradford ist generell nicht so sehr unüblich.
Kann gut sein, ja.
Wir gehen zu dem 13. Oktober 1876 und du wirst geboren als George Edward Waddell.
George Edward Waddell. George E. Waddell.
George E. Waddell, wobei du so nicht genannt wirst in naher Zukunft, aber dazu kommen wir noch.
Oh. Ich bin bereit für alles. Georgie.
Georgie war aus It, ne? Aus Stephen Kings It, glaube ich.
Ich war kein Junge, war Georgie. Aber ich möchte eigentlich so genannt werden, wie so im Baseballbereich immer Leute genannt werden. Ich möchte irgendwann mal Coach genannt werden.
Ah.
Und so wie sind so amerikanischen Baseballfilmen, wo die Leute dann immer, es gibt ja in amerikanischen Filmen genau zwei Arten, wie Leute heißen können. Entweder heißen Leute Coach oder sie heißen Doc. Es gibt nichts dazwischen.
Ja, du wirst einen dritten Namen heute lernen.
Ah, okay. Ich bin sehr gespannt.
Aber wie gesagt, das liegt noch in der weiten Ferne deines George-Lebens.
Okay.
Aber was nicht so fern ist, erstmal im Oktober 1876, ist Buffalo, die Stadt.
Ist bekannt.
Das ist quasi um die Ecke bei den Niagara-Fällen.
Genau, das ist ja direkt an der Grenze zu Kanada.
Genau das. Nur so, damit wir uns so ein bisschen örtlich einordnen können. Du hast natürlich, wie die meisten, die geboren werden, einen Vater und eine Mutter.
Genau genommen, wie alle, die geboren werden.
Zumindest biologisch, ja. Und dein Vater, da ist John, und der ist richtig dick im Ölgeschäft. Das heißt, er macht Kohle, aber er ist auch sehr viel unterwegs. Und deine Mutter, die ist Hausfrau, wie es sich halt so damals, wie es damals üblich war und wie es sich halt auch, ergeben hat, weil dein Vater ist zum Ackern auf der Arbeit und zum Kindermachen zu Hause, so wie es aussieht. Denn deine Mutter muss sich insgesamt um 6 Kinder kümmern, mit dir eingeschlossen.
Also haben die Eltern hatten also wenig andere Hobbys, sage ich jetzt mal so.
Ja, und danach kommen noch 3 nach dir. Also,
oh, 9 insgesamt?
Insgesamt 9, ja.
Okay.
Und normalerweise würde ich ja entweder sagen, ja, der Vater ist irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwas ist mit ihm passiert und deine Mutter musste sich mit dir durchkämpfen oder wie auch immer. Aber das war nicht der Fall. Es war aber auch nicht diese klassische, ganz gewöhnliche Kindheit von dir, wo du zur Schule gehst und arbeiten gehst. In den Quellen steht, dass du ein ganz ungewöhnliches Kind warst.
Was heißt denn ungewöhnlich? Hat dich 3 Arme oder 4
Augen? Nicht körperlich, sagen wir mal verhaltenstechnisch.
Ich war verrückt.
So weit würde ich nicht gehen. Jedenfalls bei der letzten Episode, die ich gemacht hatte, da hatten wir auch ein verhaltensgestörtes Kind, welches dann Leute ins Hafenbecken geschmissen hatte.
Richtig, ich erinnere mich.
Bei dir ist es ein bisschen anders, aber als du 3 wirst, du bist weg. Du bist verschwunden.
Ah, okay, ich war so ein Ausbrecherkönig-Kind.
Du bist ausgebüxt mit 3 Jahren und bist mehrere Tage weg.
Mit 3. Mehrere Tage mit 3.
Und deine Eltern, die machen sich natürlich Sorgen und malen sich so die schrecklichsten Szenarien raus.
Ja, mehrere Tage mit 3, da würde ich ja eigentlich erwarten, da gibt es ja wenig Hoffnung.
Ja, weil es hätte ja alles passieren können, ne? Du bist vielleicht verunfallt, du bist vielleicht gestorben, du bist vielleicht auch in einen Brunnen gefallen, so wie bei 12 Monkeys zum Beispiel. Aber das war alles nicht so schlimm. Man hat dich gefunden auf einer Feuerwache.
Auf oder in?
also innerhalb einer Feuerwache, würde ich jetzt sagen.
Okay, das ist schon mal beruhigender.
Ja, wobei ich sagen muss, wenn du mehrere Tage weg bist und dann meldet sich jemand, ja, dein Kind ist in der Feuerwache, dann müsste man meinen, dass die Feuerwehrleute gesagt hätten, ja, dieses Kind ist seit ein paar Tagen hier oder hey, wir haben das Kind gerade gefunden. Das ist aber aus den Quellen heraus nicht klar. Du tauchst quasi nach mehreren Tagen in einer Feuerwache auf, beziehungsweise eher zu Hause und man wird gesagt, man hat dich in der Feuerwache gefunden.
Okay, wild.
Du bist aber Feuer und Flamme für Löschautos, jetzt nach dieser ganzen Episode. Und du findest das halt, ja, einfach sehr geil. Feuerwehrautos.
Feuerwehrautos sind ja auch geil. Bin großer Feuerwehrautofreund.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil du begeisterst dich zwar für Feuerwehrautos, aber du bist irgendwie sonst nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Sagt man.
Sagt man. Stimmt aber sagt gar nicht.
Du gehst auch nicht zur Schule, weil...
Was?
Ja, du wolltest nicht.
Also... der Ansatz, du bist nicht die hellste Kerze auf der Torte und du gehst nicht zur Schule, das eine könnte mit dem anderen zusammenhängen. Ich sag das nur.
Ja, aber ich glaube, die Reihenfolge war anders. Ich glaube, die Reihenfolge war, du bist dumm und gehst nicht zur Schule, weil das bringt ja niemanden was, weder dir noch den Lehrern und erst recht nicht den anderen Schülern.
Verstehe.
Und deswegen verbringst du irgendwie deine Zeit mit Dingen. Also...
Ausbüchsen.
Ja, wobei nicht so oft, nicht mehr so oft, aber... Kommt schon mal wieder vor.
Lass mich raten, Baseball.
Nein.
Oh, okay.
Kein Baseball. Aber das nächst ähnliche, Vögel mit Steinen bewerfen.
Oh nein, ich wollte Softball sagen, ich bin viel zu nett.
Ja, leider. Nee, Vögel werfen, also nee, nicht Vögel werfen, Vögel bewerfen, Vögel mit Steinen bewerfen, war dein Hobby. Du warst nicht nur, also du hast es nicht nur gerne gemacht, du warst halt extrem gut darin. Also, wenn du einen Vogel gesehen hast, hast du einen Stein genommen und dieser Vogel lag dann tot irgendwo in der Ecke, egal aus welcher Entfernung.
Das ist aber gar nicht schön. Erinnerst du dich an diese Zeit, wo es noch Facebook-Veranstaltungen gab und wo es dann immer diese Facebook-Veranstaltungen gab, glückliche Paare im Park mit Steinen bewerfen. Da waren immer Freunde von mir, die haben daran teilgenommen und ich fühle mich ein bisschen zurückerinnert an diese Zeit.
Ja, ja, du, wie sagt man, die Zeit ist keine Linie, sondern eine Schleife oder sowas, wie wäre das? Die Geschichte wiederholt sich?
Es sind auf jeden Fall 120 Jahre Unterschied zwischen diesen beiden Dingen.
Mindestens, und nichts hat sich geändert.
Es sind eigentlich eher 140. Und es hat sich nichts verändert. Nur, dass es bei dem einen Vögel sind und bei dem anderen Leute, die Vögeln.
Ja.
Ein Hammer-Wortvergleich, muss man sagen.
Unglaublich guter. Aber immerhin hast du ein Hobby.
Ja, das ist ja immerhin etwas. Also mir kann keiner vorwerfen, ich hätte keine Hobbys, aber ich bin skeptisch, was diese Hobbys angeht. Vor allem irgendwann kommt ja auch die Vogelpopulation im Gebiet nicht mehr mit.
Ja, vielleicht deswegen ziehst du auch irgendwann mal um quasi die Arten zu schonen.
Ich ziehe dahin, wo die Vögel auch ziehen. Ich laufe hinterher. Gen Süden.
Gen Süden, genau. Nein, deine Eltern ziehen um und du kommst natürlich, also die ganze Familie kommt mit. Und es geht nach Prospect, auch in Pennsylvania.
Geiler Name übrigens.
Das ist ein Stück südwestlich von Pittsburgh. Und dort bleibt ihr. Die Geschichte hätte schon genauso zu Ende gehen können. Du hast Vögel mit Steinen beworfen. Das war dein Hobby. Dann seid ihr umgezogen. Du wechselst aber auch dein Hobby jetzt irgendwann. Du sagst, Steine und Vögel, das ist eher so ein Kindesding gewesen. Du bist jetzt halt ein bisschen älter. Saufen findest du gut.
Ja. Endlich wird mal hier ordentlich was wegschnabuliert.
Auch das gab's, also auch dazu gab's Facebook-Gruppen früher.
Das ist richtig. Dazu gab's auch Facebook-Events, die aus Versehen nicht auf privat gestellt waren, wo dann 2000 Leute aufgekreuzt sind. Wir erinnern uns gut.
Wir erinnern uns sehr gut. Naja, jedenfalls lebst du mit deiner Familie so einfach vor dich hin. Du wirfst hin und wieder mal einen Stein nach dem Vogel. Du trinkst. Leben ist gut.
Weiß ich nicht. Würde ich so nicht unterschreiben, aber red weiter.
Für dich war es gut.
Okay, ich bin zufrieden damit.
Und zwar vor allem 1895, da bist du 19 und du bist irgendwie im Nebenort Butler, das ist so ein kleines Städtchen, und du bist da zum Probetraining für die lokale Baseballmannschaft.
Ah, der Kreis schließt sich.
Der Kreis schließt sich. Und... Philipp, bevor wir darüber reden können, was du da gemacht hast, da müssten wir trotzdem obwohl wir beide beim Baseballspiel waren, aber viele von den Leuten, die uns nicht zuhören, viele von den Leuten, die uns gerade zuhören, die kennen vielleicht die Regeln vom Baseball nicht, deswegen müssen wir so ein ganz kleines bisschen, einordnen.
Bitte, leg los. Ich korrigiere dich, wenn du falsch liegst, was nicht passieren wird.
Wir beide waren ja bei dem Spiel Ratingen-Gusenecks gegen Gütersloh-Jecks.
Grüße an dieser Stelle an beide Mannschaften, die, ich kann nicht beurteilen, ob sie einen herausragenden Job gemacht haben. Es war jedenfalls unterhaltsam.
Die haben geschlagen, die haben geworfen.
Und sie sind gelaufen.
Und sie
sind
gelaufen.
Mehr muss man nicht tun.
So ungefähr funktioniert auch ein Baseballspiel. Wir haben zwei Teams, die Angreifer und die Verteidiger. Und die treffen sich auf so einem viertelkreisförmigen Feld. So weit, so gut. Da haben wir so einen Diamant aus vier Platten aufgebaut. Eine Homeplate und drei Bases. So, damit man einfach nur die Namen dazu hat, zu den jeweiligen, Plattformen, nennen wir sie mal. Die Angreifer, die stellen einen Schläger. Und zwar nicht einen, der irgendwie gleich Leute verprügelt, sondern den Guten mit dem Baseballschläger, der die Bälle schlagen soll, den sogenannten Batter.
Mit dem Baseballschläger kann man allerdings auch Leute verprügeln, das kennen wir ganz gut.
Absolut. Das machen wir heute aber nicht.
Nein, das machen wir heute nicht.
Das machen wir heute nicht. Die Verteidiger, die haben einen Pitcher, das ist der, der den Ball wirft. Im Endeffekt, der Verteidiger, der Pitcher, der wirft einen Ball und der Batter muss diesen geworfenen Ball mit dem Schläger treffen und möglichst weit ins Spielfeld schlagen. Ist ja eigentlich relativ einfach.
Soweit so logisch.
Dann schmeißt der Batter seinen Schläger weg und rennt im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn von Base zu Base, bis er dann wieder auf der Homeplate ankommt, um einen Punkt zu erzielen. Und da gibt es halt ein bisschen mehr Verteidiger als nur den Pitcher und die versuchen diesen Ball zu fangen und in die Bases zu werfen, um dem Schläger halt im Endeffekt den Weg abzuschneiden, damit er keine Punkte machen kann. Das Ganze geht 9 sogenannte Innings, also 9 Runden pro Team. Ich hoffe, soweit so verständlich erklärt.
Ich glaube schon. Guckt es euch jedenfalls nicht bei Wii Sports ab, ihr versteht es nicht, wenn ihr das...
Genau, Wii Sports. Wii Sports ist tatsächlich ein bisschen noch vereinfachter, als ich es schon erklärt hatte und damit kommen wir heute hier nicht weiter. Also, nochmal, der Batter hat die Aufgabe, den Ball zu treffen und so weit wegzuschlagen wie möglich, dann im Kreis zu rennen, um Punkte zu machen und die anderen fangen den Ball und werfen ihn so gesehen ab. Wie du dir schon denken kannst, ist der gute George, beziehungsweise du jetzt in dieser Geschichte, da gibt es eine Rolle, die du potenziell gut übernehmen könntest in dem Probetraining, in dem du gerade bist.
Ja, Pitcher natürlich.
Jawohl.
Ich werf doch so gut.
Werfen kannst du wirklich unglaublich gut, aber du musst natürlich auch schlagen können, weil wenn getauscht wird, bist du ja einer der potenziellen Schläger und Läufer. Da bist du vielleicht nicht so gut drin, aber das ist erstmal egal, weil werfen liegt dir und man kann ja auch potenziell, mein Gott, dann wirst du halt mal, sag mal, wenn du schlagen musst und nicht triffst, dann bist du nach mehreren Würfen raus und dann kannst du in der nächsten Runde, so gesehen, wenn wieder getauscht wird, kannst du wieder werfen. Ja. Daher, alles cool. Und in der Mannschaft in Butler erkennt man, dass du verdammt gut werfen kannst und man lässt dich spielen. Du spielst ein paar Runden so zum Training mit denen. Du wirfst Bälle, damit die sie ein bisschen schlagen können, weil es ist ja gut, wenn man einen guten Werfer hat, der halt so präzise wirft, dass man auch die Schläge üben kann. Ne, weil es gibt Leute, die nicht so gut werfen können. Und deswegen lässt man dich das mal machen. Und es spricht sich auch rum, dass du einen verdammt guten, starken und präzisen Wurf hast. Und dann wirst du in deiner Stadt, wo du gerade wohnst, in Prospect, wirst du eingeladen, als du 20 bist. Denn auch da sollst du ein Probetraining absolvieren und man will dich vielleicht auch haben.
Das heißt, ich bin ein Prospect in Prospect.
Du bist ein Prospect in Prospect. Was du aber auch bist, du bist sehr speziell, sagt man nach diesem Probetraining.
Habe ich die Mitspieler versucht zu treffen statt die Schläger?
Auch. Auch. Aber du bekommst den Spitznamen. Du bekommst einen Spitznamen und zwar den Spitznamen Roop. Und Roop ist mehr oder weniger mit Bauerntölpel gleichzusetzen.
Okay.
Und ab heute heißt du Roop Waddell, denn das bleibt. Mhm. Und wie gesagt, du scheinst dich nicht sehr mit Ruhm beklettert zu haben.
Aber mit Roop.
Aber mit Roop. Es bleibt kleben an dir wie sonst was. Also jeder, der dich kennt, fängt an, dich Roop zu nennen.
Okay.
Auch da spielst du ein bisschen. So kommst du im Training, wirfst ein paar Bälle und ein Jahr später klingeln bei dir die Louisville Colonels und die Colonels, die möchten dich verpflichten.
Und wo spielen die? Also die logischerweise da, aber spielen die in der höheren Liga oder so? Also macht es für mich Sinn, das da zu machen?
Warte, das kann ich
dir verbessere sagen. Ich mich da sportlich oder finanziell oder so? Ich bin ja immer noch ein Prospect in Prospect.
Ich sag mal so, über Ligen sprechen wir gleich noch. Jetzt ist erstmal wichtig, was die dir bieten können, weil, wie du schon sagst, du möchtest dich ja verbessern. Und sie legen dir 500 US-Dollar dahin.
Ja, ist schon gar nicht so schlecht.
1897 ist es. Das ist eine Kaufkraft von heutigen 19.000 Dollar.
Nehme ich. Ist angenommen. Ich ziehe sofort nach Louisville.
Du ziehst nach Louisville und du ziehst in die Bar und gibst 500 Dollar aus für Saufen am selben Abend.
Ah, meine Güte. Wie geht das?
Saufen. Das ist ja eins deiner Hobbys. Ja, aber was denn? Es ist dein Hobby.
Ich kann doch nicht mal heute, also wenn ich jetzt loslaufe in die Kneipe und sagen wir mal, ich ziehe aber mal so richtig durch und hau mal so alles raus.
19.000 US-Dollar, heutige 19.000 US.
Schaffe ich doch nicht mehr als, sagen wir mal, also wirklich im allerschlimmsten Fall. Und wenn ich allen Leuten um mich herum noch ausgebe, dann komme ich ja niemals auch nur in den vierstelligen Bereich.
Damals waren die Zeiten anders.
Ist ja Wahnsinn.
Ja, du bist jetzt verpflichtet.
Ich glaube, es ist teurer geworden, als er mit seinem 500-Dollar-Schein da reingekommen ist.
Das kann sehr gut sein.
Haben sich gerade kurzfristig die Preise geändert, aber nur für ihn.
Naja, du bist am nächsten Tag bist du quasi jetzt verpflichtet. Du musst jetzt arbeiten, für die Kölner spielen. Es ist halt nur ein bisschen blöd, du hast ja, bekommst ja kein Geld mehr von denen, weil du hast ja jetzt quasi für die Saison 500 Dollar gekriegt.
Ja.
Ist aber erstmal nur dein Problem, nicht deren. Aber die merken so, ach ja, du bist zwar, du hast einen starken Wurfarm, du bist gut, aber du bist einfach unerfahren im Spiel Baseball. Also du kannst nicht gut Baseball spielen, du kannst gut werfen. Mhm. Und man empfiehlt dir, dass du erstmal woanders Erfahrung sammelst.
Also Farmteam irgendwo.
Ja.
Gibt's das damals schon?
Scheint sowas zu geben, denn du gehst nach Detroit und heuerst bei den Detroit Tigers an. Mhm. Und du gehst ja dahin, du ziehst nicht nach Detroit, du gehst nach Detroit, weil du hast ja keine Kohle.
Ich kann mir den Greyhound nicht leisten. Wenn es den damals überhaupt schon gibt.
Du sprichst aber mit dem Manager der Tigers, weil er hört davon, wie gut du bist oder wie gut du wirfst und er sagt, pass auf, kannst bei mir wohnen.
Oh.
Du kannst quasi bei mir zur Miete wohnen.
Aha, zur Miete.
Du hast das Wort Miete aber irgendwie nicht gehört, weil du gibst ihm niemals irgendeinen Dollar, weil du hast ja keinen einzigen Dollar, weil du hast alles versoffen. Und es kommt zum Streit.
Sowas aber auch. Komisch, wie kommt das
irgendwie
los?
Irgendwie zwischendurch spielst du halt für die Tigers, aber ihr streitet euch, also du und der Manager, und er bittet dich höflich, sein Haus zu verlassen und die Mannschaft zu verlassen.
Hm. Also stehe ich ohne Geld, ohne Wohnung und ohne Baseballverein auf den Straßen von Detroit.
Jawohl. Ab nach Kanada.
Okay, ich hätte gedacht, ab zum Saufen, aber gut, von mir aus auch Kanada.
Von welchem Geld, Philipp? Von welchem Geld?
Ach, das geht schon.
Jedenfalls, du gehst nach Kanada, spielst da für mehrere Mannschaften, so kleine, irgendwie sehr lokale Mannschaften, die nicht näher genannt sind in deiner Geschichte. Und irgendwann mal landest du in Pennsylvania und spielst für Homestead.
Übrigens, weißt du eigentlich, was passiert, wenn man jemandem einen Stift wegnimmt?
Es wird irgendwas mit Pennsylvania sein. Ich überlege gerade, Pens in... Weiß ich nicht.
Dann hat die Person in Pennsylvania.
Oh Gott, ist das schlecht. Ja, wow.
Es tut weh, aber ihr müsst da durch. Ihr hört euch das hier freiwillig an, ne? Also, ich sag das nur an dieser Stelle mal.
Es ist möglicherweise einer von denen, die ich rausschneide und dann bei Discord reinwerfe. Du landest in Homestead in Pennsylvania und bleibst da ein bisschen, spielst da auch ein kleines bisschen und du wechselst dann nach Ohio. Und zwar
Ohio.
Zu den Columbus Senators in Ohio.
Mhm. Ich möchte kurz anteasern, es wird noch eine Baseballgeschichte von mir geben, die auch in Ohio spielt. Viel Spaß damit, wir werden einen Rückbezug machen.
Sehr gut. Ich möchte noch nur erwähnen, dass das alles, was du gerade gemacht hast, ne, das heißt, du bist bei den Tigers, vorher warst du noch bei den Colonels. Dann bist du nach Kanada gegangen, dann bist du nach Homestead gegangen, dann bist du jetzt in Columbus gelandet, in Ohio. Das ist alles während einer Saison passiert.
Oh, okay.
Weil du
ich hatte jetzt
Erfahrung
mit mehreren
sammeln.
Jahren gerechnet, aber okay,
nein.
Alles eine Saison. Okay.
Alles eine Saison. Und die Saison geht zu Ende und du hast einen Rekord von 26 gewonnenen Spielen und 8 verlorenen.
Das ist ja so schlecht schon mal gar nicht.
Das ist gar nicht so schlecht.
Aber wie war denn meine Leistung in diesen Spielen?
Sag mal, durchwachsen.
Okay.
Mhm. Ich verlinke gerne mal deine Karriereseite.
Oh ja, unbedingt. In der Show-Notes. Ich bin sehr gespannt.
Zwischendurch hast du es doch geschafft, eine Florence Dunning zu heiraten. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Ich habe nichts zu ihr herausgefunden, bis auf den Namen.
Okay, aber das ist ja immerhin schon etwas. Verheiratet also auch noch. Verliebt, verlobt, verheiratet und alles durchwachsener Baseballspieler.
1899. Louisville Colonels rufen bei dir an oder klingeln bei dir oder wie auch immer und sagen, hey, komm mal rum.
It's time.
Wir möchten dich wiederhaben. Mhm. Und du sagst, ja, okay.
Diesmal will ich $550.
Ich weiß nicht genau, wie viel du bekommst, aber es scheint dich, sagen wir mal, motivieren. Die haben dich scheinbar motivieren können, dass du bei denen anheuerst. Und da bist du auch. Und spielst sogar in der Saison hier und da. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, wie viele Siege oder Verluste da gemacht hast. Aber im Jahr darauf, 1900, kommen die Pittsburgh Pirates und machen eine feindliche Übernahme von den Colonels.
Oh, oha.
Und die verschlingen die Colonels, sie werden alle zu den Pirates wohlgemerkt, die aber in der National League mitspielen. Das heißt, du darfst so gesehen, weil dadurch, dass du mit ins neue Team mit rübergenommen wirst, wirst du in der National League mitspielen dürfen und das freut dich.
Die National League ist wie einzuordnen?
Es ist eine National League. Dir sagt bestimmt der Name Major League Baseball etwas.
Ja.
Das ist quasi eine National League. Davor gab es aber die National League.
Verstehe, aber wir befinden uns höchste Spielklasse.
Es ist wirklich schon, zu der Zeit, so wie ich das verstanden habe, ne, wohlgemerkt, ich bin auch kein Profi, was Thema Baseball in Amerika angeht, aber da gab es mehrere Ligen, die alle, sagen wir mal, von der Professionalität gleichwertig einzuordnen waren.
Okay, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt noch mit einem Wechsel in eine höhere Liga gehen können, sondern ich bin am oberen Ende des Ligensystems angekommen.
Du könntest höchstens in eine andere Liga wechseln, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine höhere wäre.
Okay, das heißt, es gibt quasi mehrere Ligen, die regional zwar unterschiedlich sind, aber im Prinzip das gleiche Niveau haben.
Sie überlappen sich auch teilweise. Also es sind eher Ligen, also du kannst potenziell jetzt bei der Major League Baseball mitspielen, mit dem Team, in dem du drin bist. Du kannst aber auch bei der National League mitspielen. Da spielst du einfach an einem Spieltag für die MLB und an einem anderen Tag für die National League.
Mhm. Okay, verstehe.
Wie gesagt, sofern ich das richtig verstanden habe, weil das ist so ein bisschen komplizierter als das. Das ist sehr runtergebrochen. Jedenfalls, du bist mit rübergenommen worden. Du bist jetzt bei den Pittsburgh Pirates und du wirst quasi mit offenen Armen empfangen von den Managern, denn die kennen deine Statistik. Was sie aber nicht kennen, ist dein sozialer Ruf oder generell dein soziales Verhalten. Und ich will gar nicht damit sagen, dass du unfreundlich bist oder ein Arschloch bist. Überhaupt nicht der Fall. Dein Problem ist eher, dass du, sag mal, chronisch unpünktlich bist.
Das ist natürlich nicht so schön, wenn ich wichtige Baseballspiele habe.
Manchmal kommst du zu spät, manchmal kommst du gar nicht.
Das ist noch schlechter.
Und manchmal bist du einfach vollkommen abgelenkt. Statt zu pitchen, du guckst einfach durch die Gegend.
Ich muss sagen, ich habe schon mal, glaube ich, was von dieser Geschichte gelesen, weil ich glaube, zu erkennen, was gleich passiert. Aber sprich weiter.
Jedenfalls, wie gesagt, du lässt dich sehr leicht ablenken, du kommst zu spät, du kommst gar nicht. Aber wenn du da bist, dann bist du ein Macher. Dann rasierst du. Du hast eine ERA von 2,37. Eine ERA oder Earned Run Average ist eine durchschnittliche Anzahl der Punkte, die die Gegnermannschaft innerhalb eines regulären Spiels erreichen kann. Oder beziehungsweise erreicht. Also du hast diese neun Innings, ne, diese neun Ründchen, nenne ich sie mal. Und die 2,37 wäre, die Gegner haben es geschafft, während du gepitcht hast, 2,37 Punkte zu machen im ganzen Spiel. Das heißt,
das musst du mir erklären.
Das heißt, du wirfst einen Ball und du wirfst ihn so, dass dieser Ball sich in dem, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, in dem regulären Wurfbereich befindet, dass es kein Foul ist. Mhm. Und der Gegner, der Schläger, schafft es nicht, diesen Ball zu treffen oder schlägt ihn so, dass er in einem Foul rausfliegt und somit keinen Punkt machen kann, weil er nicht losrennen darf.
Also 2,37 Punkte immer, wenn ich, so sind der Durchschnittswert, wenn ich werfe.
Ja.
Was ist denn ein normaler Wert? Ist das wenig oder ist das viel? Also, wenn ich von dem Baseballspiel ausgehe, was wir gesehen haben, dann ist ein Wert von über null bemerkenswert.
Wert über null wäre ja generell überhaupt ein Punkt, ne? Das heißt, jemand wirft und jemand trifft.
Ja.
Das ist ja in der Amateurliga, gehst du ja nicht davon aus, dass jemand gut werfen oder gut schlagen kann.
Richtig, deswegen passiert das da ja auch nicht.
Richtig. In der National League ist es, sagen wir mal, normalerweise, wenn richtig gespielt wird, gehst du von einem ERA von Quotienten von 5 bis 6.
Ah, okay. Das heißt, er ist sehr viel besser als alle anderen.
Deine 2,37 ist einfach extrem wenig und die Gegner sehen einfach gar kein Land. Also du wirfst, die treffen nicht. Du wirfst, die treffen nicht oder du wirfst so, dass wenn sie treffen, der Ball direkt vor die Füße bei dir landet und sie sind raus. Sie kommen gar nicht zum Laufen.
Hm.
Das heißt, sowas wie ein Home Run oder dieses typische Spieler läuft von Base zu Base über mehrere Würfe, findet nicht statt.
Verstehe. Das heißt, ich sorge da richtig dafür, dass meine Mannschaft da viel weniger Punkte kassiert, als sie normalerweise mit anderen Pitchern würde.
Einfach gesagt, laut der Statistik in der National League bist du die Nummer 1.
Oh, Punktbester also quasi sogar. MVP.
Genau. Du bist der MVP. Das Problem ist aber, wenn ein extrem guter Spieler extrem gut spielt, ist das schön. Aber wenn er überhaupt nicht auftaucht,
ist das schlecht.
Ist es ein bisschen, es ist schlecht und es ist unvorhersehbar. Und du wirst suspendiert. Obwohl du der Beste bist, man suspendiert dich, weil man kann nie damit rechnen, ob du kommst oder nicht.
Ja, das ist natürlich scheiße. Da kann ich mich schlecht reinversetzen in diesen Menschen.
Schwierig.
Unsympathisch.
Dann haben wir den 19. August 1900. Und du findest dich wieder mit einem Schläger in der Hand auf dem Feld von den Milwaukee Brewers.
Brewers?
Und du spielst gegen die Chicago White Stockings.
Eine Weihnachtstruppe.
Die Weihnachtstruppe. Die Brewers und die Stockings. Du spielst jetzt in der neu gegründeten American League. Auch da natürlich wieder, ne? Eine von vielen Ligen. Und du kannst dich halt beweisen. Das Problem ist, das Spiel ist extrem ausgeglichen. Das heißt, die Gegner sind gut, dein Team ist sehr, sehr gut, sodass die üblichen 9 Innings nicht reichen.
Wie, die reichen nicht? Das dauert doch so schon 3 Stunden.
Genau.
Wenn man damit auskommt.
Es ist so, dass wenn man diese 9 Innings hat, du musst halt ein Gewinnerteam haben. Ne? Also es kann ja immer, sagen wir mal, die Angreifer machen 4 Punkte und im nächsten Inning machen, beziehungsweise in der zweiten Hälfte des Innings machen die Verteidiger, die jetzt Angreifer sind, auch 4 Punkte und dann hast du wieder einen Ausgleich und dann musst du halt weitermachen. Ihr spielt in das 17. Inning hinein. Kannst dir vorstellen, wie lange das gedauert hat?
Ach du liebe Güte, das ist ja schon dunkel.
Und ihr seid gerade die Angreifer, das heißt, du musst schlagen.
Dann muss ich wohl schlagen. Aber Moment, da ist ja ein Vogel.
Und du stehst auf der Homeplate und vor dir gerade hat einer deiner Teamkollegen auch geschlagen und der hat geschafft, quasi einen Single zu machen. Das heißt, er konnte eine Base erreichen. Mhm. Und du bist der Nächste. Und der Ball fliegt, der Pitcher wirft. Du konzentrierst dich, volle Kanone, holst aus, du schlägst, du triffst und der Ball fliegt. Und du rennst los.
Das ist ja das erste Mal, dass mir das gelingt quasi.
Du rennst wie ein Blitz. Eine Base, zweite Base, dritte Base. Und du hast überlegt, ob du noch losrennst, um quasi einen Homerun sozusagen zu machen. Hm. Wobei ein Homerun erst wäre, wenn der Ball komplett aus der Tribüne rausgeflogen wäre. Der ist wohl noch erreicht worden, der Ball. Du bleibst aber stehen. Du bleibst aber stehen, holst damit ein Triple und der Kollege vor dir macht einen Punkt.
Ja.
Und zwar den entscheidenden Punkt. Ihr gewinnt.
Stark. Jetzt kann ich sogar noch das andere, ist ja nicht schlecht.
Es hat geklappt. Also im Pitchen bist du immer noch besser, aber das Schlagen war super. Du bist mega fertig, du bist mega erschöpft, aber du bist glücklich. Pitchen bin ich gut, Schlagen bin ich gut.
Es wird schon wieder gesoffen.
Du bist gerade schon auf dem Weg erstmal zur Kabine, um dich umzuziehen. Und du merkst, dass die Spieler sich wieder aufstellen. Auf dem Feld. Da denkst du, okay, was passiert hier gerade? Was du wieder nicht mitbekommen hast, das war der 19. August 1900, es wurde ein Doubleheader gespielt. Das bedeutet, 2 Spiele gegen die gleichen Mannschaften spielen quasi 2-mal hintereinander.
Das heißt, die haben erst 19 Innings gespielt und haben dann, bitte, 17?
17.
17 Innings gespielt und haben dann sich überlegt, na gut, da müssen wir jetzt noch das Rückspiel machen. Es war wahrscheinlich schon 23 Uhr.
Du denkst dir, boah, ich habe gar keinen Bock drauf. Pack deine Sachen und haus ab.
Natürlich.
Wirst aber abgefangen vom Manager und er fragt, was los ist. Du sagst ja gar keinen Bock. Ich hab hier schon, hier, 17 Innings. Was willst du? Und ihr fangt an zu diskutieren, ihr fangt an zu streiten, bis du am Ende 3 freie Tage rausgeholt hast, an denen du gerne angeln möchtest.
Ja, ist doch nicht falsch. Kann auch mal angeln gehen. 3 freie Tage ab sofort oder muss ich das Spiel noch spielen?
Du musst das Spiel noch spielen. Du musst das Spiel noch spielen und dann kannst du 3 Tage weg.
Ja, dann ist doch okay.
Du gehst aufs Feld und fängst an zu werfen. Ein einziger Ball wird getroffen.
Das ist schon krass.
Das Spiel ist fertig. Du hast als einziger geworfen. Die 9 Innings, du hast 9 Innings geworfen und bist dann angeln gegangen.
Also, ich würde als Trainer oder als Manager würde ich denken, ich weiß, wie ich meine Leute erreiche hier. Mach das einfach mal, wirf doch einfach mal und dann kannst du fischen gehen. Zack, er macht das alleine, alles fertig.
Kurzer Spiel durchgespielt.
Ja.
Du warst gut, du warst angeln und als du zurückkommst, steht einer von den Pirates bei dir quasi vor der Tür. Mhm. Weil du bist ja ein Pirate, du bist nur suspendiert. Und denen passt gar nicht, dass du bei den Brewers mitgespielt hast, denen passt gar nicht, dass du diese 17 plus 9 Innings gespielt hast und dann noch so extrem gut.
Verständlich.
Und es gibt wieder Streit, bis du schlussendlich 1901 an die Chicago Orphans verkauft wirst.
Orphans?
Orphans.
Das ist ja mal ein geiler Name für ein Team. Wir sind die Orphans.
Das passt sogar sehr gut, wenn du quasi irgendwie keine richtige Mannschaft jetzt hast, weil du irgendwie von A nach B rumrennst, ja. Bist ja quasi so ein Weise.
Aber ich bin offenbar ja nicht sehr weise.
Das bist du absolut nicht. Aber du kannst gut werfen. Und schlagen kannst du
das
wohl auch.
Das muss reichen. Na, es muss reichen.
Aber das ist auch deiner Frau aufgefallen, der Florence.
Das ist ihr nicht vorher aufgefallen.
Nee, ihr ist das erst später aufgefallen. Vor allem, weil du bist ja einfach nach dem Spiel angeln gegangen für 3 Tage.
Richtig.
Du bist auch nicht nach Hause gekommen.
Oh.
Also, irgendwie bist du generell nie da, wo man dich erwartet. und das passt Florence überhaupt nicht und sie rächt die Scheidung ein.
Ah, okay, verstehe. Auch nachvollziehbar.
Und gut, du hast jetzt deine Ruhe und du kannst dich auf den Sport konzentrieren. Du
bist jetzt quasi. Ja, wenn ich das will, will ich das denn? Oder will ich fischen gehen?
Nee, also du findest den Sport schon sehr geil. Vor allem, weil du ja so ein bisschen Ruhm dadurch bekommen hast, dass du ja so gut gespielt hast. Und die Orphans sind auch sehr zufrieden mit dir.
Entschuldigung, ich sehe gerade so ein Rad aus 5-Jährigen, weißt du, so, die an so einem ovalen Tisch sitzen und dann so, ja, wir sind sehr zufrieden mit ihm.
Wir sind sehr zufrieden. Also ich meine, gut, geistig passt das ja sehr gut, ne?
Ja, offenbar sind wir uns da sehr nah, ja.
Jedenfalls, ihr gewinnt 14 Spiele in der näheren Zeit. Also 14 Spiele gewinnt ihr und das ist gut und du trägst auch sehr viel dazu bei. Aber dir ist das so stressig. Das ist ja hier American League und da muss ich ja mal spielen und keine Ahnung, so ich kann nicht einfach kurz angeln gehen, wenn ich Bock habe. Und du kündigst.
Natürlich.
Du kündigst den Vertrag auf und du gehst nach Wisconsin.
Also es ist wirklich ja ein Roadtrip durch die USA, das ist ja toll.
In Wisconsin hörst du dich nach anderen Teams um, bei denen du mitmachen könntest, die so ein bisschen weniger professionell unterwegs sind, weil dir ist dieses ganze Liga-Gedöns, einfach zu viel Stress.
Ja, aber ich verdiene damit mein Geld, ist mir das bewusst?
Ja, aber stressig. Was dir aber besser passt, ist das Konzept von Barnstorming.
Barnstorming.
Barnstorming. Kennst du Barnstorming?
Ich kann mir unter den beiden Worten in diesem Kontext was vorstellen, nämlich, dass irgendwelche Scheunen gestürmt werden. Mhm. Ich weiß aber nicht, warum und wie das abläuft.
Unter Barnstorming, beziehungsweise unter einem Barnstorming-Team, versteht man lose Sportler, die sich zu einem informellen Team zusammentun und von Stadt zu Stadt reisen und dann gegen die lokalen Teams spielen. Das heißt, du bist quasi ein Baseball-Mercenary.
Aber wirklich so ein Wanderergeselle.
Ja.
So junger Mann zum Mitreisen gesucht.
Genau, mit Schläger und Ball.
Ja gut, das ist auch bei den meisten Schildern, wo das draufsteht, sowieso immer mitgemeint.
Du bist mit dem Team unterwegs und deine nächste Station ist in Kalifornien. Und dort spielst du und du bist extrem beliebt. Also die Leute feiern dich. Die sehen Rube, die sehen, wie krass du wirfst, wie ganz in Ordnung du schlägst, wie gut du spielst, wie gut du Punkte machst. Und du denkst dir so, ja, das gefällt mir, ich bleibe jetzt in L.A.
Natürlich. Da waren wir ja noch nicht so viel. An der Westküste waren wir relativ spärlich, glaube ich, ne? Noch gar nicht.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, aber werden wir sehen, wenn wir auf der Karte unterwegs sind. Jedenfalls, du trittst den Los Angeles Lulus bei.
Die Los Angeles Lulus. Natürlich. Erst kommen die Orphans und dann kommen die Lulus. Was ist das hier, im Kindergarten?
Die da Lulus sind
die
spielen... Orphan,
die Orphans gehen auf die Lulus.
Die Lulus, die spielen in keiner richtigen Liga und dir passt das ganz gut. Du denkst, ja, komm.
Kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber, es ist didaktisch ungefähr mein Anforderungsniveau.
Das passt sehr, sehr gut.
Sprachniveau E5.
Du bleibst bei den Lulus für ein paar Monate und ihr holt 12 Siege. Und dann wird die California League gegründet und du denkst dir so, nope, true Lulus, ich hau ab.
Oh, true Lulus, ja. Bloß weg, keine Liga mehr.
1902, du bist teamlos. Und du bist aber in L.A. und du bekommst Besuch von dem Manager von den Philadelphia Athletics. Mhm. Und die Athletics sind bei der American League und du wolltest eigentlich von diesem ganzen Profisport die Finger lassen. Aber der Manager, der überzeugt dich.
Mit was? Mit kostenlosem Fisch?
In den Quellen steht Folgendes. Man hätte dir eine Pinkerton-Eskorte geschickt, die dich begleiten soll, damit du mit nach Philadelphia kommst.
Die wahrscheinlich auch immer dabei ist, damit ich nicht zu spät zum Spiel komme.
Sagt dir dem Pinkerton-Eskorte irgendwas?
Pinkertons sagen mir was, ja.
Was kennst du darunter? Was verstehst du darunter?
Ich verstehe darunter so diese nicht so privatdetektivmäßig, aber so eine, halt so eine, die private Variante von einer Polizei, so mehr oder weniger.
Ich kannte die Pinkertons tatsächlich gar nicht, gerade nicht diese Eskorten. Als ich gegoogelt habe, was eine Pinkerton-Eskorte ist, bin ich auf einer, auf einer Seite gelandet, die völlig anders ist. Beim Escort-Service, genau. Und deswegen habe ich kurz überlegt, ob, weißt du, wenn man dir eine Eskorte schickt, damit du nach Philly kommst, dann könnte auch die andere Pinkerton-Eskorte gemeint sein. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es waren die Agenten. 26. Juni 1902. Du hast dein erstes Spiel bei den Philadelphia Athletics. Eine Woche später wirfst du als der zweite Pitcher überhaupt ein Immaculate Inning.
Das heißt?
Ein Immaculate Inning ist quasi das, was ich vorhin erzählt habe. Du wirfst den Ball und die Gegner müssen ihn schlagen, die müssen ihn richtig treffen. Du wirfst so, dass keiner richtig geschlagen wird. Dass keiner richtig so getroffen wird, dass er überhaupt fliegt, dass man Punkte machen kann. Du wirfst auf jeden Fall mit jedem Ball, mit dem du wirfst, machen die Gegner keine Punkte. Somit gewinnst du quasi das Spiel alleine. Ähnlich wie beim letzten Mal, nur diesmal kommen die nicht mal dazu, überhaupt einen Punkt zu machen.
Krass.
Kurz zum Einordnen, am 18. Mai 2025 hat ein gewisser Cal Quantrill von den Miami Marlins das 116. Immaculate Inning geworfen. In der Geschichte des professionellen Baseballs. Das heißt 116 am 18. Mai und wir sind gerade 1902. Überleg mal, wie viele Menschen das überhaupt geschafft haben.
Ja, das ist schon krass. Das stimmt.
Jedenfalls, du bist unglaublich gut und du hast eine Masse an Fans. Also sie kommen teilweise nur wegen dir ins Stadion. Die gucken sich dein Spiel an. Also die Aufmerksamkeit der ganzen Leute ist vollkommen auf dir. Die Blicke sind auf dir. Und man dokumentiert zu dieser Zeit bestimmte Verhaltensmuster von dir.
Hat es was mit Fischen oder mit Trinken zu tun?
Nee, aber mit etwas anderem aus deiner Geschichte, aus deiner Vita. Du erinnerst dich doch an die Feuerwache.
Ah, ja, natürlich.
Seitdem du da warst, hast du so ein richtiges Fable für die Feuerwehr. Und damit meine ich nicht, dass du so als 25-jähriger Mann, erwachsener Mann, sagst, ja, ich finde gut, was die Jungs und Mädels da bei der Feuerwehr machen, sondern wenn du einen Feuerwehrwagen hörst, auch mitten in einem Spiel, du machst einen auf Superman, reißt dein Trikot runter, worunter du immer ein rotes T-Shirt anhast und rennst den Wagen hinterher, um mitzumachen bei der Brandlöschung. Was du aber nicht immer anhast, ist Unterwäsche. Das wissen wir, weil du regelmäßig zu spät zu den Spielen kommst und noch schnell beim Betreten des Spielfelds dich umziehst. Und zwar ohne jegliche Scham wird da die Hose gewechselt.
Ja, okay.
Und generell ist es zu spät kommen chronisch bei dir, weißt du? Manchmal kommst du auch gar nicht, ne? Das kennen wir ja schon. Aber manchmal kommst du auch mit seltsamen Verletzungen. Mit seltsamen Verletzungen. Und zwar, die hindern dich dann am Spielen. Und sonst fragen sich halt die Leute, wo du bleibst. Teilweise monatelang bist du einfach weg. Also nimmst teilweise monatelang nicht an den Spielen teil.
Weil ich offiziell verletzt bin oder weil ich einfach nicht komme?
Sowohl als auch.
Okay.
Aber während deiner Abwesenheit berichten Leute, dass sie dich in Philly auf einem Strauß reiten gesehen haben.
Auf einem Strauß reitend.
Auf einem Strauß reiten. Andere haben dich mit Gänsen spazieren gesehen.
Das ist auch schön.
Und du hast den Gänsen Seilchenspringen beigebracht.
Bin eins mit der Natur. Ich denke gerade an dieses Arnold Schwarzenegger-Bild.
Du bist nicht nur eins mit der Natur, du bist auch eins mit dem Zirkus. Weil du arbeitest dort zwischenzeitlich. Natürlich. Weil du ja dein ganzes Geld immer versäufst.
Ist doch klar. Ich gehe auch noch mit in den Zirkus. Kein Problem. Als was? Als Gänse-Dompteur oder?
Auch, aber auch als Löwenbändiger.
Natürlich.
Als Löwenbändiger und du wrestelst auch Alligatoren.
Okay. Klingt völlig normal für mich.
Da kommen auch die Verletzungen her und damit kann man sich einiges so erklären.
Aber die Idee finde ich geil, dass du so nach einem langen Wochenende, weißt du, kommst du so wieder zur Arbeit und Mensch, was hast du denn gemacht? Ich habe so eine Wunde da. Ja, ich habe mit einem Alligator gekämpft.
Ja.
Und es stimmt einfach.
Was man so in Philly macht.
Ja, was man in Philly halt so macht. Da oben gibt es doch gar keine Alligatoren normalerweise eigentlich. Na gut, aber der Zirkus ist natürlich überall.
Naja, wenn du dann doch irgendwie auf der Arbeit, hätte ich schon mal gesagt, wenn du dann doch zum Spielen kommst, manchmal, du hast ja selber gesehen, Philipp, als wir beim Baseballspiel waren, manchmal dauert das ja zwischen den Runden ja ein bisschen, ne? Oder beziehungsweise auch zwischen den Würfen, dann stehen die manchmal rum und quatschen die Leute so ein bisschen.
Ja, genau.
Und du spielst mit Murmeln, nicht mit deinen körperlichen Murmeln.
Kein Taschenbillard.
Sondern diese kleinen Mürmelchen, weißt du, wo so kleine Dinger drin sind, diesen Glasmurmeln, diesen Glaskugeln. Und du lässt dich so generell auch von glänzenden Dingen ablenken.
Okay, also ich bin eine Elster.
Du bist eine Elster.
Aber ich bin offensichtlich ja schwer aufmerksamkeitsgestört.
Schon. Und du hast auch mal Welpen gesehen und hast dich sofort ablenken lassen von denen. Du liebst Welpen.
Das kann ich aber verstehen.
Über alles. Also wirklich, du liebst Welpen so sehr, dass das den Fans auffällt und dass die gegnerischen Fans, wenn die wissen, dass du mitspielst, dann bringen die Welpen mit ins Stadion. Und dann lässt du alles liegen und rennst zur Tribüne und spielst mit den Welpen. Du streichelst die, du kraulst die. Mega.
Ich würde immer die lokale Feuerwehr anrufen, wenn gerade ein Spiel ist, und würde sagen, das Stadion brennt.
Ja. Dann kannst du vergessen. Also dann das auf jeden Fall ist Roop auf jeden Fall raus aus dem Spiel.
Ist der beste Spieler der anderen, ist dann abgemeldet.
Aber man darf ja nicht vergessen, du bist ein Sportler. Und du bist auch noch bei den Athletics.
Ja, ja. Das ist richtig.
Und was tut so ein Athletic-Mitglied? Was tut denn ein Athlet?
Trainieren.
Ratschläge und Rückwärtssaltos.
Ratschläge und Rückwärts. Ja, das braucht man natürlich beim Baseball, das ist klar.
Mitten auf dem Spielfeld.
Während des Spiels oder?
Ja. Jetzt ist Zeit für ein Rückwärtssalto.
Ja, okay, aber das ist doch hier iShow Speed.
Ja. Also. iShow Speed 1902.
iShow Speed 1902. Geschichte wiederholt sich. Wir wissen es. Ja. Wir wissen es.
Also, du spielst mit Murmeln und mit Welpen. Du lässt dich von der Feuerwehr ablenken. Du lässt dich von glänzenden Dingen ablenken. Elster, ne? Du wrestlest die Alligatoren und Löwen und spielst mit Gänsen hier Seilchenhüpfen und du reitest auf Sträußen. Straußen? Auf Emus.
Genau. Das, was nicht Emu ist, sondern das andere da halt, das andere Tier.
Jedenfalls, solche Sachen machst du. Und am Ende der Saison von 1902 hast du 210 Strikeouts. Bedeutet, du hast 210 Schläger aus dem Spiel geschmissen. Dein Team holt den Tabellensieg mit einer Statistik von 24 Siegen und 7 Niederlagen.
Das ist schon stark. Und alles nur wegen mir. Das muss man auch mal sagen an dieser Stelle.
Größtenteils. Und die Saison geht dann regulär im Oktober zu Ende. Das ist so ein bisschen wie Winterreifen im Endeffekt oder Sommerreifen halt. Ne? Mhm. Von Ostern bis Oktober, von O bis O. So ungefähr gehen auch die Saisons im Baseball.
Ja.
Naja, sie geht zu Ende. Was machst du dann?
Naja, wir haben ja jetzt Off-Season sozusagen. Wir haben ja jetzt bis Ostern frei. Das heißt, ich sehe mich bei Eisbären, bei Bären, Generell, im Großen und Ganzen sehe ich mich. Ich sehe mich an so einem, ich sehe mich an so einem Eisloch sitzen mit so einer kleinen Angel. Und ich sehe mich irgendwie noch eine ganz verrückte Nummer. Ich eröffne ein Bordell, wo aber die Tische auf dem Boden sind und die Stühle an der Decke oder irgendwie sowas.
Ja, das wären alles Möglichkeiten, aber ich glaube, dazu hättest du kreativ sein müssen.
Das ist richtig.
Es gibt einen Bericht davon, wie du einem Feuerwehrwagen hinterher rennst.
Nein, natürlich.
Ein Kaufhaus brennt, du rennst rein. Und jetzt, normalerweise, was denkt man so? Okay, du rennst rein, holst die Leute raus oder löschst du das Feuer vor Ort?
Normalerweise würde man das meinen, aber wenn da Tiere drin sind, rette ich die Tiere.
Auch die Tiere hättest du retten können, das wäre ja auch noch irgendwo sinnvoll. Aber nein, du suchst die Quelle des Feuers, und zwar einen brennenden Ofen, und trägst den einfach eigenhändig raus.
Ich trage einen brennenden Ofen.
Du trägst quasi das Feuer aus dem Haus.
Ja, aber das Haus brennt doch trotzdem noch.
Ja, aber du hast die Quelle gefunden.
Und meine
jetzt,
Hände.
Um den Rest kümmert sich die Feuerwehr.
Unser Körper ist unser Kapital.
Ja, du musst ja nur werfen. Kannst auch werfen, ohne zu fühlen.
Oh je, mir tut dieser Mensch leid.
1903, die nächste Saison startet und du holst 302 Strikeouts bei 21 Siegen.
Oh, das ist ja noch mehr als letzte Saison. Aber weniger Siege.
Weniger Siege, ja, weil du zu Beginn der Saison aus dem Team fliegst, weil du nicht zum Auftaktspiel erschienen bist. Natürlich. Und man holt dich aber später wieder dazu.
Okay. Und ich schaffe trotzdem mehr Strikeouts, bemerkenswert.
Und dann passiert etwas, da ist der klassische Heldentumhörer mittlerweile dran gewöhnt. Ja, vielleicht dran gewöhnt, ist vielleicht übertrieben, aber ist ihm bekannt.
Ich habe einen Traum.
Nee, etwas Neues. Ein Ding, was quasi mit dem nächsten Event zu einem typisch heldendümmlichen Ding wird. Und zwar, du bist während eines Saisonspiels, du hörst wieder wiu, wiu, wiu und du rennst los. Denn der Delaware River ist übergelaufen.
Ja, tatsächlich. Es ist jetzt wirklich ein Canon-Event. Da können wir leider gar nichts machen. Das ist tatsächlich wahr.
Menschen sind ertrunken. Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Zügen, bei dem 17 Menschen gestorben sind. Und du warst überall dabei, weil du überall, wenn du merkst, es brennt, es flutet, es ist irgendwas los, Rube ist da zu helfen. Du rettest eine Frau vom Ertrinken. Cut. Du schießt einem Freund mit einem Revolver in die Hand.
Was?
Cut. Ich habe keine Fragen, keine Ahnung.
Also die Rettung der Frau verstehe ich ja noch, aber wieso schieße ich einem Freund in die Hand?
Es ist so überliefert, ich kann es dir nicht sagen. Du hast durch die ganzen Katastrophen leider den Saisonsieg verpasst, weil ihr im Finale leider verloren habt.
Ah, das ist traurig. Wahrscheinlich, weil ich nicht da war.
Ja, du warst da, dann zwischendurch nicht, aber das entscheidende Spiel am Ende des Tages, da warst du dabei, aber du hast das nicht drehen können. Die Boston Pilgrims, die haben gewonnen. Gegen die habt ihr nämlich im Finale gespielt.
In Boston ist es ja immer noch am Boston.
So ist es. Und dann heiratest du wieder.
Oh, guck an. Die Frau, die ich aus dem Fluss gerettet habe?
Möglicherweise, ich weiß nicht, ob sie es ist. Du heiratest eine May Wynn Skinner, die du vor 3 Tagen kennengelernt hast.
Vor 3 Tagen?
Das würde zeitlich passen. Das würde zeitlich passen.
Ja, und vor allem, guck mal, ihr Vorname passt auch super. May Wynn ist auch ja. im Baseball durchaus möglich. We may win, we may not.
Ja.
Vielleicht habe ich das auch als Glücksmotto genommen.
Vielleicht. Vielleicht. Philipp, was passiert in Rocky 2?
Wie detailliert möchtest du es haben?
Ich möchte quasi so ein bisschen, vielleicht nicht den direkten Anfang, aber schon so das erste Drittel.
Naja, das erste Drittel dreht sich natürlich darum, dass Rocky nicht mehr boxen kann, weil sein Auge kaputt ist. Das Auge ist kaputt.
Dann? Was macht er dann?
Er boxt trotzdem heimlich weiter und dann ist das Auge plötzlich gar kein Problem mehr.
Das ist richtig, aber ich möchte auf was anderes hinaus. Denn du als Rube bist quasi jetzt eine Ikone, du hast den Fame. Du bist richtig krass und bei dir prasseln Werbedeals
an. Ah, der Werbespot-Dreh. Ja, natürlich, der Werbespot-Dreh. Wo er, oh Gott, ich sehe ihn vor mir mit seinem, wo er diesen Urmenschen da spielen soll, mit dieser Keule.
Bei dir ist es kein Werbespot, bei dir ist es ein Melodrama namens The Stain of Guilt.
Wie jetzt? Also Theater?
Theater.
Ich soll Theater spielen.
Du sollst Theater spielen und auch du hast wie Rocky Schwierigkeiten, sich den Text zu merken. Das mit dem Lesen, ja, es klappt mal besser, mal weniger, aber du denkst dir so, ich bin schlau, ich improvisiere.
Das funktioniert bestimmt super.
Du sagst irgendwelche Texte auf, die dir in den Sinn kommen und als das nicht klappt, weil die anderen Schauspieler merken so, okay, scheiße, der improvisiert sich irgendeinen Scheiß zusammen, der überhaupt nicht im Skript steht, du packst dir die Leute und schmeißt sie einfach von der Bühne.
Ja, ist klar, die gehen mir auf den Sack, die müssen weg.
Die Leute lieben es. Die Leute lieben es. Sie lieben dich. Sie lieben dich so sehr, da prasselt so viel Geld im Theater ein, dass das Theater dich das einfach machen lässt.
Was sagen denn die anderen Schauspieler dazu?
Nach ein paar Monaten kommen Beschwerden. Ach. Also es kommen schon direkt Beschwerden, aber nach ein paar Monaten kommen so viele Beschwerden, dass man dich dann irgendwann mal gehen lässt.
Oh. Also wieder ein verkanntes Talent.
Leider. Aber du hast viele Talente, weil du säufst ja gerne.
Richtig. Ich schaffe ordentlich was weg am Glas. Mein Lieblingstier ist der Zapfhahn.
Und wo sieht man einen Säufer am liebsten?
In der Kneipe.
Als Barmann.
Das ist natürlich taktisch klug.
Absolut. Absolut.
Wir haben gestern Abend haben wir wieder 10 Liter Bier verkauft. Wie viele Leute waren da? 4. Wobei, na gut, das ist jetzt gar nicht mal so unrealistisch.
Ja, das stimmt. Aber, wie gesagt, das machst du Off-Season und dann 1904 kommt.
Nächste Saison.
Und zwar das Jahr der Olympischen Sommerspiele.
Ja, in der Tat. War Baseball damals olympisch?
Baseball war das erste Mal olympisch in diesem Jahr.
Ich glaube, heute ist es das auch wieder. Kann das sein?
Das kann sehr gut sein, ja. Aber du warst leider nicht dabei.
Wie? Ich war nicht dabei. Ich bin doch der Beste.
Du warst nicht dabei. Es gibt zumindest keine Aufzeichnung, dass du dabei warst.
Waren die USA denn dabei? Wahrscheinlich.
Ich gehe stark davon aus. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass ihr als Gastteam rumgereist seid, weil ihr natürlich, klar, ne, ihr seid als Team unterwegs und manchmal spielen die Leute bei euch und manchmal spielt ihr woanders. Und man ist ja meistens, also heutzutage steigt man in den Bus ein, da fahren alle zusammen mit dem Bus und dann checken die irgendwo ins Hotel ein, am nächsten Tag gibt es das Spiel.
Ja.
Ne, und dann geht es irgendwann wieder zurück. Und auch ihr brauchtet eine Unterkunft. Und das Problem war, ihr hattet nicht viel Geld als Team und diese ganzen Unterkünfte waren relativ klein. Das heißt, ihr müsstet euch die Betten teilen. Man musste leider deinen Vertrag überarbeiten. Und zwar musste man eine Klausel hinzufügen in deinen Vertrag. Keine Cracker in der Gemeinschaftsunterkunft.
Habe ich den bösen Crackermann quasi 2.0 gemacht und habe überall rumgecrackert?
Du hast überall rumgecrackert, das waren überall Krümel und die Leute konnten nicht schlafen.
Ich stelle mir das so vor, wie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es gab doch früher diese, war das eine Kekswerbung oder eine Chipswerbung, wo jemand in den Chip reinbeißt, was dann unfassbar laut ist und alle Leute quasi, was ist da denn? Und so stelle ich mir das vor.
Das wäre zum Beispiel ein Werbespot, den du machen könntest, ohne den Text zu kennen.
Ja, das stimmt allerdings. Gott, oh Gott.
Die Saison 1904 geht zu Ende. 349 Strikeouts. Bis dato Linkshänder-Rekord.
Ich bin auch noch Linkshänder, nicht schlecht.
Du bist auch noch Linkshänder, das hatte ich vielleicht schon vorher erwähnen können. Und eine ERA von 1,62.
349 und 1,6. Hat das danach jemals wieder jemand geschafft?
Müsste ich nachgucken. Zumindest bei den Strikeouts bist du der Beste.
Okay,
Dann ist wieder Off-Season. Da habe ich leider keine Aufzeichnung über dich. Und dann passiert die nächste Season 1905. Da habe ich jetzt gerade die Statistik vorliegen. 27 Siege, 287 Strikeouts.
Nicht schlecht.
Eine ERA von 1,48.
Krass.
Du bist in dieser Saison so gut, also du hast so eine gute Laune. Du bist so gut, dass du nach einem 20-Inning-Spiel, was du gespielt hast, wieder so ein ewig langes Spiel. Du gehst in eine Bar und sagst, pass auf, ich habe hier einen Ball geklaut vom Spielfeld. Den habe ich geworfen. Hier, ich tausche diesen Ball gegen Freigetränke für uns alle für eine ganze Nacht. Es funktioniert, der Tausch wird angenommen.
Das ist ja einfach.
Und im September seid ihr auf dem Heimweg. Ihr habt gerade eben gegen Boston gespielt und ihr seid mit dem Zug unterwegs. Und du hast halt so Spaß mit ein anderer Mitspieler. Ihr rangelt so dieses typische Macho-Gehabe, so unter zwei Leuten oder unter Männern halt ganz oft, ne?
Okay, also nicht, also harmlos.
Harmlos. Ihr schubst euch so ein bisschen und du stolperst. Und du fällst. Du fällst auf deine Wurfschulter. Und du verletzt dich dabei relativ schwer, dass du die letzten Spiele der Saison ausfallen lassen musst. Oh. Das heißt, diese 1,48 mit den 27 Siegen, das, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin, aber du musst leider, du fällst leider aus.
Ja, verstehe.
Und der Arm, der, ja, der wird nicht wirklich besser mit der Zeit. Du versuchst es noch ein bisschen irgendwie im Training zu werfen, aber es schmerzt, du kannst nicht gut werfen. Und was hilft gegen Schmerz? Alkohol.
Klar, rein damit.
Nächste Saison, 1906, deine Statistik sinkt extrem. Du holst nur 15 Siege und 17 Niederlagen. Da habe ich gar keine Strikeouts mehr und ähnliches, weil das einfach nicht gut funktioniert. Dann vergeht wieder ein Jahr, 1907 wird es ein bisschen besser, 19 Siege, 13 Verluste. Und du spielst im Entscheidungsspiel im Finale gegen die Detroit Tigers.
Ah, die Guten, wir kennen uns noch.
Du musst performen, versagst aber komplett und ihr verpasst wieder den Siegestitel.
Ah.
Und am 1. Februar 1908 reicht deine Frau die Scheidung ein.
Das ist jetzt aber unangenehm, jetzt geht ja alles den Bach runter.
Alles geht den Bach unter, vor allem du wirst auch noch im Interesse der Teamharmonie an die St. Louis Browns verkauft, weil du halt nichts mehr drauf hast.
Verstehe.
Du wirst vom Manager öffentlich als ein ineffektiver Werfer bloßgestellt.
Oh, das ist hart, nach all dem, was ich geleistet habe. Aber wieso wollen die mich in St. Louis dann haben?
Die nehmen einfach alle.
Die hoffen auf die große Renaissance.
Die hoffen auf die große Renaissance. Das Problem ist aber, du bekommst auch noch Besuch von der Polizei. Eine Anzeige gegen dich wegen Körperverletzung.
Was? Von einem der Theaterschauspieler wahrscheinlich?
Nein, von deinen Schwiegereltern.
Bitte? Von meinen Schwiegereltern? Was habe ich gemacht? Oh je, ich weiß schon, was ich gemacht habe. Ich war so sauer darüber, dass meine Frau sich scheiden lässt, dass ich erstmal ordentlich Stress gemacht habe.
Ich gehe sehr stark davon aus. Das ist tatsächlich auch nicht ganz überliefert. Das wird natürlich bekannt und deine Karriere geht dann noch mehr den Bach unter, weil was soll man mit dir denn anfangen?
Zirkus?
Möglich. Wäre ja eine Möglichkeit, aber mit dem kaputten Arm, mit der Schulter ist natürlich schwierig. Am 24. März 1908 gibt es eine Zeitung, die druckt einen, sagen wir mal, Parodieartikel, eine Parodieannonce ab. Die Scranton Republican.
Scranton?
Die druckt was aus, das würde ich dir gerne schicken. Und ich würde dich das gerne mal vorlesen lassen.
Ja, unbedingt.
Wie ich das so oft gerne mit dir mache. Das ist ein bisschen lang, aber ich glaube, es geht.
Okay. Ich lese das jetzt vor. In der Stimme, die die ersten beiden Sätze mir sagen, wie ich es vorlesen sollte. Ungeküsstes Mädchen von Rube Waddell gesucht. Mädels, hier ist eure Chance zu heiraten. Mann, Rube Waddell, Beruf Pitcher bei den Browns, Einkommen $4,000 im Jahr. Bisheriger Lebensstand, Hinterlassenschaft einer Graswitwe. Gewohnheiten, trinkt gelegentlich Wasser. Liebt Feuer, Weiber und häusliche Aufregung. Charakter. Gemütlich. Sagt, er wird gut zu dem Mädchen sein, das gut zu ihm ist. Hobbys. Mag harmlose, unschuldige Spiele und Erheiterung. Absicht. Muss heiraten und sich niederlassen, um den Bonus zu kassieren, den Hedges ihm versprochen hat, falls er 30 Spiele gewinnt. Körperbau. Großartig, Mädels. Großartig. Hat eine Bärenumarmung, die jede Frau glücklich macht. Wenn nicht unter dem Einfluss finsterer Kräfte, ist er sanftmütig und anhänglich. Zuwendung. Wird der Ehefrau $1,000 jährlich für Kleidung überlassen. Voraussetzungen. Bevorzugt Wasserstoffblondinen. Frauen mit Kindern brauchen sich nicht zu bewerben. Ausschlusskriterien. Nur Ungeküsste und Unumarmte dürfen sich bewerben. Rube lehnt Mädchen ab, die bereits mit anderen Kerlen gekuschelt haben. Alter? Zwischen 14 und 40. Zustimmung der Eltern erforderlich. Mädchen muss Lizenz selbst bezahlen als Beweis ihrer Aufrichtigkeit. Ach du Scheiße, ich kann das nicht weiterlesen.
Es ist 1908, das darfst du in dem Kontext
vorlesen. Hautfarbe, weiß, braun oder gelb. Witwen. Um Rubes Gunst zu gewinnen, müssen Witwen belegen, dass ihre Männer gehängt wurden. Gras- und Erdwitwen reden zu viel über die Tugenden ihrer verstorbenen Ehemänner. Zitat: Sollen sie mir zeigen, dass ihr vorheriger Herr und Gebieter an einem sauren Apfelbaum gehängt wurde? Dann überleg ich's mir. Erfahrung: Je weniger Erfahrung mit Ehe, desto besser. Zitat: Gott bewahre mich vor einer zu klugen Frau. Anmerkungen: Mädchen mit Holzbein, keine Chance. Herzfrau und Herzfrau, herzfrei und Laune heiter, das ist Rupes Motto. Falsche Zähne: Frauen mit Teil- oder Vollprothesen sind ausgeschlossen. Brücken und andere Füllungen, kein Problem. Ratten im Haar, in Klammern Haarpolster, wie Ratten im Dach, unerwünscht. Schminke: Mädchen, die sich anmalen oder das Gesicht bleichen, dürfen sich für diese Heiratslotterie bewerben. Puder: Eine moderate Menge ist erlaubt. Was habe ich da gerade gelesen?
Ja, eine Anzeige quasi, wie man sich für dich bewerben könnte.
Und hier wurde jetzt ernsthaft erwartet, dass er jemanden findet.
Naja, es ist ja Satire irgendwo. Das hat einfach eine Zeitung abgedruckt, ohne mit dir darüber zu reden.
Ah, okay, verstehe.
Du hast es aber als eine solche Satire nicht erkannt. Du fandest es richtig gut. Du liest das und denkst dir so, oh ja, kann man machen. Das
trifft aber ganz gut. Also, ich muss sagen, ich könnte mir denken, dass ich irgendwann mal in meine Instagram-Bio oder sowas schreibe, trinkt gelegentlich Wasser. Das finde ich einen großartigen Satz. Trinkt gelegentlich Wasser. Das ist so toll, das möchte ich gerne in Zukunft nutzen. Also,
das musst du gegebenenfalls mit der Scrampton Republican abklären, ob du das so nutzen darfst, aber ich denke schon.
Ich glaube, der Urheberrechtsanspruch ist verjährt.
Ich denke auch. Naja, jedenfalls ist das, was du eigentlich ziemlich cool findest und denkst du, ach, vielleicht finde ich ja so eine Frau. Mal gucken.
Spoiler, nein.
29. Juli 1908. Oh Gott. Du bist ja bei den Browns und die Browns spielen gegen die Philadelphia Athletics.
Bist du Brown, kriegst du Frau.
Du willst dabei sein gegen die Athletics, die haben dich herausgeschmissen.
Ja, natürlich.
Und du denkst dir, ach kacke, es klappt jetzt hier alles nicht so wirklich mit der Schulter, aber du bist trotzdem dabei. Du hast quasi die Zähne zusammengebissen und vollbringst Unglaubliches. 16 Strikeouts. 16 Schläger müssen den Diamanten räumen, nachdem du sie aus dem Spiel geworfen hast. Das sind 48 Bälle, gegen die Spieler keine Chance hatten. Und nur ganz sicher mehr Bälle, die halt noch nicht zum Strikeout geführt haben. Aber du hast quasi das Spiel geräumt. Und das mit deiner verletzten Schulter.
Ist das gut für die Schulter, sowas zu machen?
Geht so. Geht so. Es war ein Hoch.
Mhm. Aber wir befinden uns eher im Tief.
Wir befinden uns eher im Tief. Du kannst weiterhin nicht sehr gut spielen, weil die Schulter wird sich von dem ganzen Gewerfe und von den ganzen Saufen auch nicht wirklich erholen. Aber du lässt dich jetzt beim Teammanager einstellen als Jäger, weil du brauchst irgendwie Geld, aber wenn du nicht spielst, kriegst du keine Kohle. Also jagst du jetzt für den Manager.
Also jetzt jagen im Sinne von
jagen.
Ich als der größte Tierfreund westlich des Atlantik werde jetzt Jäger?
Denk an die Vögel.
Ja, ist auch wieder wahr. Doch nicht der größte Denk Tierfreund. An die Vögel. Vielleicht habe ich nur Vögel. Vielleicht mag ich keine Vögel. Wobei, ich bin ja auf Strauß geritten.
Ja, gut, ein Strauß ist so gesehen ja kein üblicher Vogel.
Aber
es
ist ein Vogel.
Unüblicher Vogel. Ja, vielleicht magst du kleine Vögel nicht.
Ich bin gegen kleine Vögel.
Ja. Mhm. Das bist du. Und du jagst und ich sag mal so, wenn du Linkshänder bist, dann schießt du wahrscheinlich auch mit links und ich weiß auch nicht, ob das so ganz schlau war, aber hey, es kommt ein bisschen Geld rein, du kommst über die Runden und du darfst mitmachen in der 1909er Saison. Du wirfst ganz in Ordnung für, sag mal, reguläre Verhältnisse, du wirfst 141 Strikeouts, fällst in einem Spiel aber in Ohnmacht.
Huch.
Weil dein Körper nicht mitmachen möchte.
Ich habe mir sowas schon befürchtet, ja. Ich habe sowas schon befürchtet.
Du kommst aber wieder auf die Beine. Du kommst wieder auf die Beine und du denkst dir, ja, meine Scheidung, die ist jetzt endlich rechtskräftig geworden, das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Ich suche mir eine neue.
Eine neue Scheidung? Und
Der neue, ja, auch wahrscheinlich. Du lernst die 19-jährige Madge McGuire kennen.
Madge.
Du bist 33. Madge. Madge.
Okay.
Und ja, Madge wäre auch nicht schlecht, ne? Erstmal May Win, jetzt ja, Madge.
Ja, eben deswegen war ich da gerade. May Win, Madge. Das ist meine Frauenhistorie. May Win, Madge. Das ist ja so, fantastisch. So ungefähr. Das ist ja absolut großartig.
Du bist jedenfalls 33, sie ist 19. Ja, es ist besser als hier zwischen 14 und 40.
Das
ist
richtig.
In den Quellen steht, die Ehe ist stürmisch.
Das ist eine Aussage, die, sagen wir mal so, nicht jetzt unbedingt für Harmonie spricht.
Jetzt, wo ich es im Nachhinein sehe, in jeder deiner Ehen stand, die Ehe ist stürmisch oder die Ehe ist sehr, ja, durchwachsen.
Ja, verstehe.
Naja, im selben Jahr wirst du aber von den Browns noch entlassen, weil du spielst einfach nicht besser. Du wirst nicht besser mit dem Spielen. Du heuerst nochmal bei einem kleineren Team an zu Ende der Saison und spielst noch die restlichen paar Spiele. Und dann, ja, dann vergehen ein paar Jahre. 1911 gehst du nach Minneapolis, fängst bei den Millers an, gewinnst dort 20 Spiele und sie werden Meister der Minor League.
Also quasi die untere Liga quasi wahrscheinlich.
Genau. Aber also ich meine, du machst das ja gar nicht schlecht tatsächlich.
Ja, ich hab's ja immer. So ein bisschen habe ich es ja noch drauf. Der alte Mann kann doch was. Ich bin rüstiger.
Der alte Mann, der Mann kann, aber der Mann kann nicht lange und kann nicht viel.
Das kenne ich.
Und dann, du bist ja in Minneapolis bei den Millers und das ist ja wieder derselbe Scheiß. Du hast aber nicht wirklich viel Geld und du brauchst ein Obdach.
Ja.
Und du gehst
kann
zu
ich
dem,
wieder bei dem Trainer einziehen.
Genau, du gehst wieder zum Manager, diesmal nach Hickman in Minneapolis und dort lebst du erstmal. Und dann passiert wieder etwas, wieder ein Canon-Event, 1912, der Mississippi schlägt über.
Oh!
Der Mississippi tritt über die Ufer, exakt 325 Meilen flussabwärts von Quincy. Ich habe nachgeguckt.
Okay, alles klar.
Extrem viele Straßen und Geschäfte werden überschwemmt. Du stehst stundenlang im kalten Wasser, um Sandsäcke zu platzieren, um ja, den ganzen Bums zu retten.
In meinem roten T-Shirt stehe ich da.
In deinem roten T-Shirt. Aber nicht nur das T-Shirt ist rot, sondern auch so ein bisschen das, was du danach rausspuckst. Denn du kriegst eine sehr fiese Lungenentzündung. Du kannst dich aber erholen.
Bisher habe ich mich ja immer erholt, von allem.
Du kannst dich erholen und du fängst wieder an zu spielen. Und dann passiert etwas, was mal wieder ein Canon-Event ist, denn der Mississippi tritt über.
Schon wieder.
An derselben Stelle und du machst wieder das Gleiche und du holst dir eine neue Lungenentzündung, die diesmal noch schwerer ist und man diagnostiziert bei dir eine Tuberkulose. Und dann gehst du nach Texas. Zu deiner Schwester.
Zu einer von den 8 Geschwistern.
Zu einer deiner Geschwistern, genau. Die versucht dich ein bisschen zu pflegen und zu hegen, aber es wird nicht besser und du hältst passend zum 1. April 1914 aus, bis du dann mit 37 in San Antonio in einem Sanatorium tatsächlich stirbst. Denn die Lungenentzündungen, die waren zu hart, deine Schwester hat es nicht geschafft. Was mit deiner Matchfrau passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr euch auch wieder geschieden.
Nee, sie hat dann später in einer Kiste gelebt und die Matchbox-Autos erfunden.
Wahrscheinlich die war es.
Ja.
Wahrscheinlich die
war es. Das war so. Das war so. ChatGPT würde sagen, es stimmt.
Ja, ziemlich sicher. Ja, und das war es auch eigentlich auch schon mit deinem Leben. Und wir haben dann 1914 und 1946 passiert noch ein kleines Hoch auf dich quasi, denn du wirst in die Baseball Hall of Fame aufgenommen.
Na, immerhin.
Als einer der besten Spieler Baseballs überhaupt. Zumindest im amerikanischen, in der amerikanischen Welt.
Nein,
aber
es gibt ja nicht so viele Orte auf der Welt, wo Baseball wirklich aktiv gespielt wird auf hohem Niveau.
Ja, es gibt nur noch Japan tatsächlich. Die Japaner spielen extrem gut Baseball und extrem gerne.
Ja.
Aber sonst fällt mir jetzt, glaube ich, Mexiko auch. Aber das war es auch schon. Naja, und das war es auch schon. Im Endeffekt, ja, du warst ein guter Werfer, du wärst ein perfekter Spieler gewesen, wenn du nicht so blöd wärst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn du nicht so blöd wärst. Vielen Dank für diese Geschichte. Ich kannte Versatzstücke daraus.
Das sind so Versatzstücke, die man immer wieder hört, ne?
Ich kannte Ich habe gehört von dem Baseballspieler, der während des Spiels quasi vom Platz weggelaufen ist, um einem Feuerwehrauto hinterher zu rennen. Den kannte ich tatsächlich.
Da tütert er.
Und dass der auch mal, aber ich wusste nicht, dass es der gleiche war tatsächlich, dass es auch mal einen Baseballspieler gab, der während des Spiels einfach gegangen ist, um fischen zu gehen. Der ist mir auch schon untergekommen, aber mir war nicht bewusst, dass die gleiche Person ist und mir war nicht bewusst, dass er noch so viel irres anderes Zeug gemacht hatte. Sonst hätte ich den sicherlich schon mal auf dem Schirm gehabt. Aber fantastisch. Fantastisch.
Ja, es ist ein großartiger Mensch. Also klar, die Vögel und vielleicht die Alligatoren, die zu Schaden gekommen sind, und sein Freund, der mit dem Revolver, ja, die mal ausgeklammert. Es war ein Mensch, der tatsächlich einfach wahrscheinlich heutzutage als, weiß ich nicht, niedriger IQ und vielleicht irgendwie eine Art von ADHS-Autismus oder sowas
wahrscheinlich,
hätte.
Wahrscheinlich.
Aber sonst ein cooler Kerl, der, ja, der
er
gerne Dinge
nur
getan
spielen.
Hat. Ja, nicht nur.
Und saufen.
Er wollte unter anderem Baseball spielen.
Und fischen. Und Feuerwehrmann werden. Und Dämme bauen. Und einiges.
Und einiges. Ja,
das heißt, wir haben schon den zweiten Mann in dieser Staffel, der am Mississippi Dämme gebaut hat. Das muss ich
ja wohl. Ja, vielleicht dämmen wir noch ein bisschen weiter. Wer weiß. Wer weiß, was da noch kommt. Eigentlich müssten wir jetzt nach so 1914 und keine Ahnung wann gucken, wann der Mississippi immer wieder übergelaufen ist, um da eine Geschichte zu finden. Vielleicht könnten wir sogar eine Staffel mitfüllen.
nur mit Dump-Partys am Mississippi, ja.
Genau.
Ich bin gespannt.
Ja, das war, wie gesagt, George Edward Waddell oder halt Rube Waddell. Ja, einer der besten Baseballspieler überhaupt.
Tja, scheinbar. Ja, fantastisch. Irre. Darf ich die nächste Folge ein bisschen anteasern? Weil wir gerade so schön beim Fluss sind. Wir sind bald nicht beim Mississippi, aber bei einem anderen tollen Fluss, nämlich beim Rio Grande. Den hatten wir hier, glaube ich, noch nie.
Oh, Rio Grande? Ich glaube nicht, ja. Vielleicht waren wir schon mal da, aber der Rio Grande war noch nie relevant.
Er war noch nie relevant. Der Rio Grande.
Ja, da freue ich mich.
Ich bedanke mich für eine tolle Geschichte und
gerne.
Wir schlagen den Baseball Richtung Rio Grande, würde ich sagen.
Jawohl, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, ciao, ciao. Das war Heldendum, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendum unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendum.de.